Ja, ein herzliches Willkommen hier zur Einweihung der Open-Air-Bühne. Die Generalprobe zur Einweihung der Bühne, die hatten wir ja letzte Woche schon, weil dieses hier ist ja nachweislich das einzige Bauwerk in Deutschland, was vorzeitig fertig geworden ist und auch genutzt wird. Da können Sie nachschlagen. Wir haben das die Woche über jetzt recherchiert, ne? Und das ist wirklich so. Das können Sie ruhig annehmen, ja. Mögen auf dieser Bühne noch viele schöne Veranstaltungen stattfinden. Eine davon war letzte Woche und eine folgt definitiv, denke ich, heute Abend. Dazu haben wir uns jemanden eingeladen zu diesem Brotzeitgottesdienst, nämlich Thomas Steinlein. Herzlich willkommen.
Danke.
Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Ja, ein Singer-Songwriter, Musiker seit Kindertagen. Kann man ja eigentlich sagen. Wir schnacken gleich noch ein bisschen. Wir haben noch einen Interview-Block zusammen. Und da geht es einmal eben um deinen Glauben, um deine Blindheit und aber auch um das Thema heute. Das ist ja Luft nach oben. Ne? Passend. Auch auf den Flyern und hier jetzt ja auch zu spüren, die Luft nach oben. Ist weit und Sie kennen diese Formulierung vielleicht. Also ich habe sie halt mal gekriegt, als ich in fünf eine Mathe gesch nee, in Mathe eine 5 geschrieben habe, so rum. In der Realschule, oh, Britta, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, ne? Vielleicht haben Sie das auch schon mal irgendwie erlebt in diesem Zusammenhang, diese Formulierung, die ist ja in dem Sinne ja, soll motivierend gemeint sein. Das ist ja so ein bisschen. Ja, zwiegespalten vielleicht, aber vielleicht kann man das auch so ein bisschen auf sein Christsein beziehen. Ist da irgendwie noch Luft nach oben? Oder wie ist das eigentlich, wenn ich unten bin, so wie auf diesen Flyern, da ist das ja unten dunkel und man guckt halt hoch. Ja, ist da beim Christsein vielleicht noch Luft nach oben oder brauche ich auch einen größeren Ausblick? Da schnacken wir nachher noch ein bisschen drüber im Talk. Jetzt folgt gleich ein Liedblock von dir, Thomas. Und vorher würde ich aber gerne noch eben mit uns beten. Ja, Jesus, du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Und ich danke dir für diese Zusage und ich danke dir für deine Gegenwart. Gib uns deinen Segen für diesen Abend und für unsere Gemeinschaft heute hier. Amen.
Ja, mein Weg war kürzer.
Ja.
Stimmt.
Ja, okay. Also, ich denke, ich stelle dich mal kurz vor, weil du kennst dich ja, ne?
Wer kennt sich schon selbst, ne?
Ja, das
So
stimmt
gut,
natürlich. Das ist eine
das ist,
philosophische
ja,
Frage, ne? Wer
genau.
kennt sich schon selbst? Ja. Nee, ich mache das jetzt mal mit den Daten und Fakten und so. Also, du bist 1967 in Chemnitz geboren und aufgewachsen.
Stimmt, ja.
Ja,
Richtig.
genau. Und du bist genau, du bist von Geburt an blind. Dazu frage ich dich nachher nochmal, aber jetzt machen wir erstmal eben weiter. Du bist dann zum Abitur machen in die Nähe von Berlin gezogen. Ja, und eigentlich bist du seit der Kindheit schon Musikliebhaber und hast, als du Kind warst, Klavierunterricht bekommen. Genau, und 1995 hast du das Musikstudium in Weimar beendet. Und währenddessen warst du auch schon als Live-Künstler und Studiomusiker unterwegs. Genau, und bist dann nach dem Studium 1996 nach Hamburg gezogen und da wohnst du bis heute.
Ja,
Ja.
das stimmt. Nur mit der Musikliebhaberei, das stimmt nicht ganz. Es kam
Wieso,
erst
guck
ein
mal.
bisschen später. Also ich habe zwar, deswegen erzähle ich das mal, weil das vielleicht gibt es hier ja auch LehrerInnen unter uns. Es ist ja ganz wichtig, der Beruf des Lehrers. Also es war so, ich habe Klavierunterricht gehabt, das stimmt. Mit 6 Jahren, weil meine Eltern der Meinung waren, das schadet nichts. Und vorher habe ich ein bisschen Mundharmonika gespielt und ich komme ja aus Chemnitz, das liegt so am Rand des Erzgebirges, da wurde also früher gesungen, früher. Ja, und ich konnte das zwar auch ganz gut, war da auch mal mit 9 Jahren irgendwie im Fernsehen, aber es war tatsächlich noch keine Liebhaberei oder nicht so eine wirkliche Liebe. Das war nett aber war sehr leistungsorientiert. Und dann habe ich mal irgendwann, als ich 10 war, die Babyzeit der Lehrerin genutzt, um abzuspringen. Und dann habe ich erstmal eine Weile nichts gemacht. Und dann hatten wir eine Musiklehrerin in der Schule. Ja, da gab es immer, es war sehr steril alles. Und da hatte ich Musik sogar eine 3. Und dann mit 14 Jahren, so aus heiterem Himmel, wie man sagt, wollte ich plötzlich mehr Musik machen. Das kam so ganz plötzlich. Ich kann das gar nicht erklären, warum. Und dann musste die Lehrerin aus bestimmten Gründen, ja, die konnte dann ein Jahr leider nicht unterrichten. Und da kriegten wir einen Vertretungslehrer und der kam und siegte, also das war so ein Vollblutmusiker, der war eine Stunde da, da wollte ich Musiker werden. Weil das, ich sage das extra, weil der hat Klavier gespielt und der hatte so eine Freude dran und da begann wirklich erst die Liebe zur Musik, kann ich so sagen. Also jetzt war ich da ja ein bisschen spät dran, weil ich ja zwischendurch ein bisschen Pause gemacht hatte und da musste ich ja vieles wieder nachholen und habe da richtig mir dann Lehrer gesucht, auch besonders strenge Lehrer, weil ich dachte, ich muss das ja wieder aufholen, aber da wollte ich das selber. Da war das dann nicht mehr also zwanghaft so irgendwie von außen ausgedrückt, sondern das war dann, kam so aus mir selbst, also aus dem Inneren so heraus. Und deswegen erzähle ich das mal. Und dieser Lehrer, das war der Hammer. Also der kam und hat ein paar Worte geredet und gespielt und da wollte ich Musiker werden. Also so kann das gehen, ne? So viel Auswirkungen hat sowas, wenn jemand begeistert ist von dem, was er tut, ne?
Ja, das hat dann aber ja auch gut bei dir geklappt. Also du bist ja als als Pianist, als Sänger, als Musikpädagoge unterwegs. Du gibst ja auch Seminare, wenn ich das richtig weiß. Ja, du bist eigentlich in Deutschland gut unterwegs.
Ja, genau. Also dadurch, dass die Texte auch deutschsprachig sind, genau, ist das alles, was so deutschsprachiger Raum ist. Genau.
Und jetzt habe ich noch mal eben eine praktische Frage. Wie hast du das gemacht mit den Notenlernen und so, mit deiner Blindheit?
Also ist es so, in der Klassik, und das habe ich ja auch mitstudiert, da gibt es also Punkt-Blindennotenschrift, die gibt es. Und das kann man dann eben, muss man auswendig lernen, aber auch wenn man jetzt so Konzerte sieht, weil viele denken, das ist was ganz Besonderes. Also wenn man so klassische Konzerte sieht, viele Pianisten haben auch keine Noten mehr vor sich, die müssen das auswendig können. Also auch die sehen, die haben dann oft so ein fotografisches Gedächtnis, ein sehr gutes, oder haben das halt im, und das ist mit Punktschrift auch so, man kann ja nicht gleichzeitig mit den Fingern lesen und spielen. Und also das muss man dann lesen und auswendig lernen und üben. Aber das gibt's, und so im Pop-Rock-Bereich oder im modernen Bereich ist ja auch vieles einfach nach Gehör. Man muss ja auch sehen, früher, so bis vor ungefähr 120 Jahren, gab es ja nicht die Tonträger wie heute. Das heißt, Musikvermittlung war nur mündlich oder per Noten möglich. Heute haben wir das ja mit Hören und Streamingdiensten und also, so weit sind wir schon. Ja, früher gab es Platten, heute Streamingdienste. Das ist nochmal eine andere Musikwahrnehmung, die ist überall verfügbar. Und wer ein gutes gehört und Musiktheorie gut kann, der kann da schon ganz weit kommen, auch ohne Noten.
Und worum würdest du jetzt sagen, wenn man das sagen kann, worum beneidest du die Sehenden denn am meisten? Gibt es da irgendwas?
Also beneiden wäre jetzt das falsche Wort. Also das ist ja ganz logisch, ne? Augen sind zum Sehen da und wenn man es kann, ist gut, ne? Also schadet nichts, ne? Also ich bin da mal ganz entspannt. Jetzt fehlt das bei mir, da gleicht man das mit anderen Sinnen aus. Aber ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, ich möchte nicht sehen können. Ich weiß, bei mir ist das medizinisch nicht möglich. Das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären. Mit den Augen hat es weniger zu tun als mit den Zuleitungen zum Zentralnervensystem. Aber es ist, ja, ich meine, das ist ja was Schönes, ne, wenn man sehen kann. Hat sich Gott ja was Schönes ausgedacht. Also das ist, da bin ich, das kann ich jetzt halt nicht, also ist bei mir auch von Geburt an, das ist auch nochmal so ein Unterschied zwischen Menschen, die vielleicht später in ihrem Leben erblinden, die mal gesehen haben, das ist schon bitter, ne? Also die müssen ja alles neu lernen und Reha-Maßnahmen machen und das, ne, wenn man da so plötzlich erblindet, so mitten im Leben, das ist nochmal ganz andere Herausforderung, als wenn man das nicht anders kennt. Und als Kind lernt man ja sehr unbewusst, ne? So, das, ohne dass man da groß drüber nachdenkt. Und das, was man als Kind lernt oder so unbewusst lernt, das kann man auch so wirklich so später nicht so ganz aufholen. Ja, weil Kinder sind halt doch ziemlich angstfrei, es sei denn, sie haben eine Umgebung, die ihnen Angst macht oder Angst einredet. Aber das hatte zum Glück war das bei mir nicht so. Ich hatte Eltern, die haben mich da auch schon mal laufen lassen und waren da jetzt nicht so überängstlich.
Und hast du denn irgendwie noch Tipps für Sehende so im Umgang mit Blinden?
Naja, also das ist auch so ein schwieriges Thema, Tipps. Also ganz normal einfach verhalten. Es gibt ja in jedem Bereich gibt es solche und solche Menschen. Ja? Das ist sehr schwierig. Viel wird ja verallgemeinert. Das heißt, man sieht einen Blinden oder jemand benimmt sich mal komisch und denkt mal, ach, so sind die. Ja, das, ich sage Ihnen auch, wenn ich jetzt irgendwie Mann, was weiß ich, Ü60 treffe, genau, Ü60 treffe und der ist komisch, sage ich da auch nicht, auch alle über 60 sind komisch. Also das naja, ich meine, das ist ja, ne, das ist ja schwierig. Da gibt es verschiedene Temperamente, verschiedene Charaktere. Der eine ist mehr offensiver, der andere ist mehr zurückgezogener. Manche können sich besser orientieren, manche schlechter. Das ist ja bei Sehenden aus. Es gibt ja Leute, die können einem nach 30 Jahren immer noch nicht sagen, wo der Bäcker um die nächste Ecke ist oder das erklären. Ja, also genauso ist das ja bei behinderten Menschen auch. Und als Tipp einfach ganz normal verhalten. Und es gibt auch Leute, die kommen pampig, na, da kann man sie auch mal stehen lassen. Also nicht so eine falsche, es gibt ja auch eine falsche Rücksichtnahme, ne? Aber so auch mal ansprechen und so, ne? Das schadet nichts. Es gibt, also im Prinzip bin ich ja so, wie sagt man heute, selbstbestimmt, aber es gibt schon mal Situationen, da denkt man, oh Mensch, jetzt wird es brenzlig oder so, also auch mal einfach ganz normal ansprechen. Und wenn jemand keine Hilfe will, solche Leute gibt es auch nur dann ja, eben nicht. Ne?
Also. Und kommen wir mal auf deinen christlichen Glauben zu sprechen. Du bist, ja, wenn ich das jetzt richtig weiß, mit Ende des Studiums bist du Christ geworden.
Genau.
Da gab es ein Erlebnis.
Ja, das war eine Story. Bisschen, also ich hatte einen Freund.
Genau, die erzähl doch mal.
Ja, die erzähl ich dir mal, die Story. Das, also euch allen natürlich. Das war so, ich hatte einen Freund und mit dem habe ich zusammen also studiert und wir hatten eine Band und der war Christ, also ist er auch noch und der hat mich in gut dosierten Abständen immer mal in Gottesdienst eingeladen, in so eine Freikirche und mein Problem war dann, also das war ja immer Sonntagvormittag und Samstag war viel los abends, ne? Also es ging bis tief in die Nacht, so Studentenleben und ja, ich war da jetzt nicht ablehnend, aber ich wollte ja Sonntag nicht schon irgendwie um 8, um 9 aufstehen müssen und da habe ich immer abgesagt und jetzt war das Problem, dass das Studium langsam dem Ende entgegenging und er hat mich wieder mal gefragt und da tat er mir leid. Oh. Ja, der tat mir leid. Ich dachte, Mensch, du kannst ja nicht immer absagen, wenn dem das so wichtig ist, da gehe ich halt mal mit und das kriege ich doch rum, so eine anderthalbe Stunde, die kann ich ja mal absitzen und dann wollte er ein Mittagessen ausgeben und so, das war ja attraktiv und schön im indischen Restaurant, ich mag indische Küche, also das zog schon alles, habe ich gedacht, Mensch, die anderthalb Stunden, die sitze da einfach ab und dann ist gut. Dann freut er sich und dann ist das alles nett. Und ja, da ist es mir passiert, das lässt sich jetzt wirklich schwer erklären, weil das wirklich was Übernatürliches ist. Ich habe ja nicht danach gesucht. Es war wirklich mehr aus Mitleid, dass ich da mitgegangen bin und ich kann das ganz schwer erklären, das war noch vor dem Gottesdienst, ich sag's mal so, wie es war, ich wusste plötzlich, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Ich wusste, dass ich einen Vater im Himmel habe, ich wusste das plötzlich. Also es war so, ich habe vorhin gesagt, Geschenk in Ewigkeit, das war wirklich ein Geschenk, was übernatürlich zu mir gekommen ist. Da gibt es jetzt Leute, die sagen, wenn man das Offenbarung nennt oder so, da will sich einer wichtig tun oder so. Aber genau das Gegenteil ist es, da kann man, also ich konnte da selber gar nichts dazu leisten oder beitragen. Das ist einfach ein Geschenk Gottes an mich gewesen und ich habe plötzlich gewusst, das wird jetzt meine Zukunft, mein Leben bestimmen. Und da bin ich eigentlich in den Gottesdienst schon so mit so einer Einstellung reingegangen, dass mich das, was der da jetzt auch predigt vorn, das hat mich plötzlich interessiert. Also das war jetzt, ich war von einer unbeteiligten Person zu einer sehr aktiven, zuhörenden Person geworden. Und das war wirklich eine Sekundensache. Und ich habe dann nach dem Gottesdienst gemerkt, also das, was ich jetzt hier erlebt habe, auch emotional, das möchte ich ja jetzt nicht einfach wegschieben und denken, vielleicht habe ich irgendwie gerade mal eine psychische Macke oder ich habe irgendwie unbewusste Problembewältigungen, wie man das dann so oft versucht zu erklären, sondern ich habe gewusst, das ist sehr real, das ist sehr konkret und dem möchte ich jetzt nachgehen. Und das war für mich auch eine Überraschung. Weil das habe ich ja nicht erwartet.
Ja, und was hat sich dann für dich verändert?
Also verändert hat sich, dass ich plötzlich wusste, ich habe einen Freund, der mich auf ewig, also ich kann nie mehr, wie soll ich das sagen, mir kann's, also ich kann nicht verloren gehen irgendwo, ich werde immer einen Freund haben, Jesus ist mein Freund und der ist auch gleichzeitig dieser ewige und allmächtige Gott. Und das habe ich jetzt nicht so als Drohung empfunden, weil viel, Gott ist allmächtig und der, oh Gott, das sieht man, also da kann man ja gar nicht mithalten mit dieser Größe. Und so war das nicht, sondern ich habe das so sehr freundschaftlich und der passt auf mich auf. Also nicht als Stasi, sondern wirklich als Freund, der auf mich aufpasst, empfunden. Und das war auch ein Glück. Also das war ein sehr positives Erlebnis, was mich auch nie wieder verlassen hat. Und das ist so die Grundlage des Ganzen, ne? Dass man weiß, der Gott ist mein Freund. Das klingt jetzt völlig abgefahren, aber das kann man tatsächlich spüren und erleben.
Das ist ja auch, ja, das klingt in deinen Texten ja auch an, die ja voll Zuversicht sind und mutmachend und so. Ist das auch die Botschaft, die du so rüberbringen möchtest?
Ja, und jetzt war das auch, was man vorher so nicht mehr Vorurteile, das darfst du nicht, hier 10 Gebote, das darfst du nicht, das sollst du nicht, das sollst du nicht, ja, was ist denn nicht attraktiv? Jetzt aber mal so rumzudenken, Gott passt auf seine Kinder auf jeden Fall, und er möchte, dass wir auch miteinander in einer bestimmten Weise umgehen, dass wir nicht einander schaden, sondern dass wir einander, ich sag's mal blöd, Glück bringen und irgendwie das Leben schöner machen. Auch für andere mit unserem Leben, dann habe ich plötzlich, ach, das, so rum ist das gemeint. Also deswegen sollen wir bestimmte Dinge nicht machen, weil das anderen Menschen wehtut, anderen Menschen schadet. Also Gott braucht das ja nicht, ne, dass wir besonders brav sind, der kann auch alleine zurechtkommen, aber dass wir auch miteinander, und überall, wo das fehlt, also wo das nicht beachtet wird, auch in sogenannten Tugenden und so, merkt man ja, wo eine Gesellschaft hindriften kann, in eine Verrohung. Ne? Da kommen Kriege, dann kommt was weiß ich alles und die Leute nehmen das gar nicht mehr wahr, denken, sie haben recht, sie müssen das so machen, aber eigentlich ist es eine kulturelle Verrohung, sage ich mal. Ja? Also man geht, da ist nicht mehr Luft nach oben, sondern man fällt richtig tief in irgendwelche Abgründe, auch emotionaler und tugendhafter Art. Ja?
Kommen wir mal auf die Luft und die Luftnot, hast du ja eben schon gesagt. Hattest du schon mal Luftnot? Also
ja, okay. Ich war Schwimmer, also in Bruststrecken, wir haben Nationalmannschaft versehrten Schwimmen, das klingt immer so. Ja, so hieß das, also offiziell, ja, man muss ja in Bahn schwimmen. Und da hat mich mal einer, der konnte mich wohl irgendwie nicht leiden oder der hatte da auch so eine Phobie, der hat mich gepackt und ganz lange runtergedrückt und nicht wieder losgelassen. Und also das... Ja, wenn ich jetzt sage, das ist nicht angenehm, das ist noch milde ausgedrückt. Also da kriegt man schon Existenzängste, ne? Luftnot, ne?
Und auch schon mal als Christ, sage ich jetzt mal, Luftnot? Also hast du irgendwie schon mal gedacht, hier, jetzt wird's eng oder ja, Zweifel am Glauben gehabt? Das ist ja so ein bisschen...
Ja, Zweifel so schon, aber das führte nicht zu einer Verzweiflung oder Luftnot, weil ich habe die Psalmen viel gelesen auch und da ist mir aufgefallen, meine Güte, was knallen die da Gott alles an den Kopf? Also, weil wir lesen das oft so und dann denken, ach, das ist alles Friede, Freude, Alkohol, nee, überhaupt nicht. Das ist sehr, sehr ehrlich. Und diese Luftnot ist bei mir in dem Sinne geistlich bisher nicht. Natürlich gibt es eine Enge oder man merkt mal, Mensch, jetzt ringe ich irgendwie um Antworten. Das schon, aber so Luftnot oder so existenzielle Glaubenskrise nicht entstanden, weil ich gedacht habe, ich habe da ja eine Menge Glaubensvorbilder, die haben sich einfach völlig gehen lassen vor Gott. Und wenn man das mal so liest, da gibt es ja, also Asaf zum Beispiel, ne, der war ja, heute würde man sagen, Kantor, ne, also der war ja Kirchenmusiker in dem Sinne, Levit, schreibt da so Dinge wie, eins stört mich an Gott, dass er sich heute anders verhält als früher, das löst sich dann auch wieder auf. Aber die waren da nicht, wie soll ich sagen, verlogen. Ja? Es gibt ja auch so, dass man dann so denkt, oh, darf man so mit Gott reden? Also wenn man die Psalmen liest, dann doch, man darf. Und das hat in mir diese Freiheit erzeugt, also diese Luft nach oben, wo man durchatmet und gesagt, aha, da kommt jetzt nicht gleich der Blitz vom Himmel und Gott vertilgt einen von der Erde oder straft einen. Es gibt ja auch so völlig falsche Gottesbilder. Die kleinen Sünden bestraft der Herr sofort. Ne? Gibt's ja, und dann denken die Großen nicht, aber so ist. Nein, da geht es ja nicht um Bestrafung, sondern und das ist vielleicht mein Glück, dass ich da so denke, dass ich so wirklich so existenzielle Glaubenskrise bisher noch nicht hatte. Ich sage nicht, dass ich würde nie behaupten, das kommt nie oder so, aber also Krisen schon oder Zweifel an bestimmten Dingen, aber da gehe ich dann immer so ran, dass ich das mit Gott selber auch bespreche und dann so ehrlich bin und denke, ach ja, ne, der hat sich ja für mich entschieden und ich lese hier in der Bibel, das ist ja Gottes heiliges Wort, lese ich, dass da Leute auch frontal mit Gott radikal, also darauf zugegangen sind und ihre Zweifel geäußert haben. Und das finde ich äußerst entspannend, muss ich sagen. Also.
Ja, cool. Dann hat ja Gott dein Herz da auch irgendwie geschützt, ne? Dass du nicht.
Auf jeden Fall. Ja. Das ist auch wieder ein Geschenk. Das kann man sich ja nicht selber. Nee. Aber dass man mal diese Herangehensweise, ich glaube, das ist wirklich das Gottesbild, ja, was man so hat. Ist das jetzt einer, der immer drauf achtet, wann macht er den nächsten Fehler und wann kann ich reinhauen, ne, oder so? Oder ist es eben wirklich der Freund oder der sagt, guck mal, das kannst du besser. Also da ist eben Luft nach oben. Ne? Naja, das ist ja was Positives auch. Ne? Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. So steht es in der Bibel.
Und hat dir denn schon mal einer gesagt, hier, Steinlein, also auch noch Luft nach oben, ne?
Das war jetzt ja noch klar, nicht so doll. Das ist immer, also ich glaube, wenn man Kunst macht oder überhaupt, es geht immer besser. Ja? Also man kann nie, aber es gibt ja eine gesunde Unzufriedenheit und eine gesunde Unzufriedenheit, dass man weiß, okay, jetzt im Moment geht es halt nicht besser, aber ist ja auch eine gewisse Anstrengung dahinter, aber jetzt nicht in so einer ungesunden Weise, dass man nichts zustande kriegt. Ich kenne Leute, die sind da so perfektionistisch und die bringen nie was zu Ende. Ja, weil die immer unzufrieden, das ist dann ungesund, aber natürlich ist es so, dass man weiß, was man gemacht hat, das kennst du wahrscheinlich nur, klar, da geht immer noch eine Schippe mehr, ne? Aber das darf ja nicht dazu führen, dass man da gar nichts mehr macht oder sich dann versteckt, weil man Angst hat vor seiner eigenen Unzulänglichkeit. Also das wäre nicht gut. Also insofern ist das für mich eher mehr ein Ansporn, ne? Dass ich so denke, oh, ja klar, im Moment war es halt so, wie es ist oder ist so, wie es ist, aber ja, da ist eine Luft nach oben immer. Ne? Das wäre schade, wenn das im Leben nicht so wäre, wenn man sagt, jetzt ist hier alles irgendwie, hier haben wir die Grenze jetzt erreicht, jetzt geht es nur noch bergab. Ja, das könnte man ja auch denken, auch ich wäre mal älter, jetzt geht es immer mehr bergab. Also die Blüte ist jetzt schon, klar, körperlich, das wissen wir alles, aber ich meine, es wäre schlimm, wenn man sagt, ne, jetzt kommen nur noch schlechte Tage oder jetzt ist nur noch irgendwie das Ende, da warte ich mal, zehnmal wie auf der Perlenkette die Tage, die noch bleiben. So nicht, ne? Also das ist für mich eher so ein Ansporn, Luft nach oben, wenn wir den Begriff mal so nehmen, dass es, ja, dass es da noch mehr gibt.
Dann danke ich dir dafür, dass du unter der frischen Luft mir genau ein paar Fragen beantwortet hast.
Hier geht ein schönes Lüftchen, ja.
Ja, ist ganz gut hier oben. Schönes, ne? So, du spielst noch weiter Musik.
Ja, genau.